ARD.
Viel näher, wie ich meiner Mama bin, kann man, glaube ich, seiner Mama gar nicht sein. Man ist da in einem Abhängigkeitsverhältnis, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja auch Leute, die haben keine Mama mehr. Und ich habe aber noch eine Mama. Und dann tue ich natürlich auch alles dafür, dass sie noch so lange, wie es geht, da ist.
Y-Kollektiv, der Podcast. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
Einkaufen, kochen, anziehen, waschen, putzen, Termine koordinieren, das sind Dinge, die unsere Eltern ganz lange und selbstverständlich für uns gemacht haben. Aber was ist, wenn es andersrum läuft? Also wenn wir das für unsere Eltern übernehmen müssen, weil sie es nicht mehr können.
Hi, ich bin die Eva. Ich pflege meine Mama, seit ich 13 bin und habe auch zwischenzeitlich meinen Papa auch noch ein Jahr gepflegt.
Ich bin Laura, bin 25 und vor 2 Jahren wurde meine Mama mit einer frühen Alzheimer-Diagnose diagnostiziert. Und seitdem pflege ich sie und tue mein Bestes.
Genau. Gibt's noch Fragen?
Ja, jede Menge. Ich bin Larissa Subral, Reporterin beim Y-Kollektiv und ich bin ready, diese Fragen alle zu stellen. Rein statistisch gesehen, in jeder Schulklasse sitzen 1 bis 2 Kinder, die eine Person betreuen, die ihr nahesteht. Mama, Papa, Großeltern, Bruder oder Schwester, weil diese Person körperlich oder psychisch krank ist, eine Behinderung oder eine Suchterkrankung hat. Und diese Zahl finde ich krass.
Ich hatte manchmal überhaupt keinen Kopf irgendwie für so Schulkram zum Beispiel. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich eine Pflegebelastung hatte. Und tatsächlich wussten das ja auch ganz viele einfach gar nicht irgendwie in der Schule. Aber ich wollte auch nicht, dass das viele wissen.
Und wie gesagt, Eva ist nicht die Einzige. Diese jungen pflegenden Angehörigen, die nennt man auch Young Carer. Es gibt etwa 500.000 von ihnen in Deutschland. Und wer dazu forscht, weiß, sie sind viel zu oft versteckt in unserer Gesellschaft.
Diese Kinder und Jugendlichen sind in der Regel wirklich Meister darin, ihre Situation nicht zu offenbaren. Die bemühen sich, in der Schule unauffällig zu sein, gute Noten nach Hause zu bringen, weil sie ja auch die Eltern nicht zusätzlich in Sorge versetzen wollen.
Für diese Podcast-Folge lassen mich 2 von ihnen ganz nah ran, in ihren persönlichen Familienalltag. Und wir klären die Frage, wie schafft ihr es immer für andere da zu sein und euch dabei nicht selbst zu verlieren?
Es ist noch sehr früh, es ist auch ein bisschen frostig und ich bin auf dem Weg zu Laura. Die wohnt mit ihrem Bruder und ihrer Mama in einer WG und ich darf sie heute bei der Morning Routine mit ihrer Mama begleiten. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, die Family kennenzulernen. So, dann erstmal klingeln hier. Hi, hier unten. Ja. Hallo, wie schön, euch kennenzulernen. Larissa, hi.
Ja,
Dankeschön.
Die Wohnung ist super ordentlich. Ein warmes Zuhause mit ein paar Besonderheiten. Die Schränke zum Beispiel. Die sind mit kleinen Klebeetiketten beschriftet. Und da steht dann Tassen oder Teller auf den Schranktüren, damit sich Lauras Mama besser orientieren kann. Sie hat ziemlich früh die Diagnose Alzheimer bekommen und als ihr Partner sie verlassen hat, ist sie von einem auf den anderen Tag in diese WG gezogen. Vorher haben da nur Laura und ihr Bruder gewohnt und seit dem Einzug läuft hier einiges anders. Morgens um 9:15 werden zum Beispiel erstmal Tabletten verteilt.
Also das Erste ist immer die erste Tablette am Morgen, die L-Tirox, weil da muss immer eine halbe Stunde dazwischen sein. Genau, und dann kannst du jetzt schon mal ins Bad gehen. Mhm. Genau, da geht Mama erstmal alleine ins Bad und dann zum Duschen komme ich dann immer mit dazu. Kannst dabei schon Zähne putzen, Mama? Ja. Genau, also man muss quasi immer genaue Anweisungen machen, was sie jetzt im Bad machen soll, weil sie sonst nicht weiß, was sie jetzt tun soll. Und dann später komme ich mit dazu, um zu kontrollieren und zu schauen, wo sie Unterstützung braucht.
Du machst dich quasi vorher fertig?
Ja, also ich stehe immer meistens so eine halbe Stunde vorher auf und mache mich fertig. Genau, dann ist das einfach schon erledigt.
Einfach rumschmeißen, das kommt in Wäsche rein.
Ja. Ich merke sofort, Laura managt das alles mit super viel Liebe und Geduld. Sie ist 25 und die verantwortungsbewusste Tochter, die sich alle Eltern wünschen. Die große Schwester, die auch mal ihren Bruder fürs Abi motiviert. Laura lüftet und räumt kurz im Schlafzimmer auf. Das teilt sie sich übrigens mit ihrer Mama, weil eine kranke Mama und 2 Kinder mit BAföG, es ist verdammt schwer, eine größere Wohnung zu bekommen. Und dann legt Laura Klamotten für ihre Mama raus und hilft beim Duschen.
Und, ja, hoch. Ja. Und jetzt kurz warten, dann wird's warm. Ja.
Ich merke schon, du gibst immer wieder quasi zwischendurch so Anweisungen, aber willst sie schon so ein bisschen fördern, deine Mama, dass sie das alles selber auch weiterhin macht, oder?
Ja, also ich warte eigentlich ab, dass sie das schon von alleine aus macht. Und wenn sie halt da nicht drauf kommt, dann gebe ich entweder einen Tipp oder sage es konkret, aber immer in ganz kurzen Sätzen, dass das nicht zu viel ist.
Wie hast du dir diese Strategie, sag ich mal, angeeignet?
Ich habe also erstmal relativ viel gelesen, was einfach im Kopf passiert von Alzheimer-Patienten, wo es quasi scheitert und wo man unterstützen kann.
Und wenn ich ganz ehrlich bin, Lauras Mama braucht viel Unterstützung.
Genau, Frühstück. Ja. Was brauchen wir?
Manchmal ist sie sich unsicher, aus welchem Schrank sie sich einen Teller holen soll oder wohin sie sich setzen soll. Egal ob beim Fertigmachen, beim Frühstück, bei Medikamenten. Ohne Laura und ihren Bruder oder ohne die Ergotherapeutin, die ein paar Mal die Woche kommt, klappt es nicht.
Brauchen wir erstmal einen Teller, Mama?
Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Und dich gefragt, was du noch für mich bist.
Neben ihrer Mama will Laura nicht so gern über die Belastung sprechen, die die Pflege ihrer Mutter eben auch mit sich bringt. Wir fahren zu einem Café in die City.
Warum fährst du in der Regel mit dem Auto, auch wenn du in der Stadt wohnst?
Falls irgendwas daheim ist, dass ich relativ schnell zu Hause bin. Weil zu Fuß dauert es doch immer ein bisschen länger und auch im Bus. Dann kann ich einfach schneller reagieren und daheim sein.
Aber es ist nicht so nur ein Notfallfahrzeug, sondern du hast mir erzählt, Auto ist auch irgendwie ein besonderer Ort für dich.
Ja, also ich wollte mal ein Elektroauto ausprobieren und also der positivste Aspekt bisher ist, wenn ich eine halbe Stunde laden muss, ist das so ein bisschen Me-Time, wo mich einfach keiner stört, wo ich in Ruhe im Auto sitzen kann und lesen kann, Musik hören kann. Ist ein Retreat, ja, mein persönliches Retreat.
Zu Hause bist immer nur du. Zu Hause bist immer nur du.
Das Auto als Wellness-Tempel, das fühlen, glaube ich, die wenigsten von uns. Aber ich kann Laura verstehen, weil Real Talk, entspannt im Café sitzen, bei Tee und Cappuccino, so wie jetzt gerade, das ist bei Laura selten drin. So zwischen Pflege, Arztterminen, Medikamente vorbereiten, einkaufen, kochen, putzen, Uni und Ehrenamt.
Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass mein Leben gerade schon auf Pause steht. Also es geht schon voran, ganz, ganz langsam. Da ist einfach so dieser... Ich denke halt jetzt dreimal nach, ob ich da Zeit habe, ob mein Bruder Zeit hat, dass auch meine Mama aufpasst. Meine Bildung, also wäre jetzt die ganze Situation mit der Mama nicht, hätte ich wahrscheinlich schon meinen Abschluss und könnte schon arbeiten und an meiner Karriere halt irgendwie arbeiten. Aber andererseits ist mir halt sehr bewusst, was für eine Situation wir sind und wie begrenzt die Zeit mit der Mama ist.
6 bis 8 Jahre Lebenserwartung. Das hat der Arzt damals zu Laura gesagt und das war vor über 2 Jahren. Seit der Diagnose damals hat sich Lauras Mama drastisch verändert.
Von meiner Mama ist echt nicht mehr so viel da. Sie war extrem lebensfroh und auch so die ganze mütterliche Liebe ist nicht mehr da. Also sie kommt nicht mehr irgendwie auf mich zu irgendwie und gibt mir ein Bussi oder umarmt mich. Das gibt's halt alles nicht mehr. Sie ist schon sehr einfach auf Abstand.
Puh, da muss ich kurz durchatmen. Die Vorstellung, dass bestimmte Charakterzüge, die Liebe, das Lachen einfach so verschwinden, das ist hart. Young Cara oder Young Adult Cara, das sind dann eher junge Erwachsene wie Laura, die haben eine unglaubliche Verantwortung und auch viel Sorge um ihre Eltern. Ich kann das fühlen hier bei meinem Besuch, aber es ist auch wissenschaftlich erfasst.
Wir und auch die internationalen Studien berichten von einer frühen Reife dieser Kinder und Jugendlichen. Da ist Schlaflosigkeit, weil sie entweder sich sorgen oder weil sie auch nachts im Einsatz sind, weil sie in Bereitschaft sind, weil sie reagieren, wenn irgendwas passiert ist.
Professor Dr. Sabine Metzing von der Uni Witten-Herdecke war in Deutschland eine der ersten Wissenschaftlerinnen, die das Thema Young Carer angepackt hat. Und sie hat festgestellt,
Kinder und Jugendliche, die mit chronischer Krankheit zu Hause aufwachsen, haben andere Bedürfnisse und Bedarfe als Kinder, die nicht mit Krankheit konfrontiert werden. Das heißt, sie müssen irgendwie eine Möglichkeit bekommen, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen, mit den Veränderungen, die sie vielleicht bei ihren Eltern wahrnehmen. Sie brauchen jemanden zum Reden, die haben Angst um ihre Eltern.
Und diese Unterstützung zu finden ist tricky. Nicht in jeder Stadt oder erst recht nicht in jedem Dorf gibt's Hilfsangebote oder Gruppen, damit sich Yankara connecten können. Auf Social Media dagegen ist das anders.
Hä? Yankara? What?
Was sind eigentlich Yankaras?
Bist du ein junger Mensch in Pflegeverantwortung und kümmerst dich um ein krankes Elternteil?
Junge Mädchen, junge Jungs und diverse, wonach auch immer wir uns fühlen, sind davon betroffen, ihre Eltern zu pflegen, sich um sie Sorgen zu machen, Angst um ihre Eltern zu haben. Es gibt uns.
Auf Instagram teilen mittlerweile ein paar Yankara offen ihre Geschichten. Sich wiederzufinden, gesehen zu fühlen, das ist für Yankara extrem wichtig. Ich will rausfinden, wie sie sich online connecten und unterstützen. Und bei meiner Recherche habe ich auf Instagram schnell die Seite Yankara Coach gefunden.
Ah, jetzt sehe ich auf jeden Fall was und höre hoffentlich auch was. Kannst du mich hören?
Okay, hallo, grüß dich.
Hi, schön, dass das geklappt hat. Vielen Dank.
Ich habe mich mit Petra zum Videocall verabredet. Sie hat den Account Yankara Coach nämlich an den Start gebracht.
Wir wollen einerseits das soziale Umfeld von Yankaras und ihren Familien sensibilisieren, aber auch die Familien und die jungen Menschen selber, dass sie erkennen, in welcher Situation sie sind.
Und das eben ohne lange Fahrzeit oder Wartezeit. Alles andere klappt für Yankara nicht. Der Alltag ist eh schon so vollgepackt, deshalb gibt's das Angebot online.
Das kann man zu jeder Zeit, das kann man im Bus, im Bett, überall auf der Couch sich anhören, reinschauen.
Und dann kann ich euch aber anschreiben und bekomme da schnell irgendwie eine Antwort oder ein Gesprächsangebot oder wie?
Ja klar, also entweder über E-Mail-Adresse, Instagram. Man kann uns wirklich auf allen sozialen Medien verfolgen, und wenn man uns anschreibt und sagt, ich würde gerne auch mal mit euch telefonieren, auch jederzeit.
Also Beratungsgespräche oder auch Online-Gruppentreffs zum Austauschen, das ist easy. Und das war für Eva ein echter Gamechanger. Eva pflegt ihre Mama nämlich schon seit sie 13 ist, aber Yankara, dass es das gibt, dass sie dazugehört, das war ihr lange nicht bewusst.
Ich bin eben auf diese Yankara Coach-Seite aufmerksam geworden auf Instagram. Und richtig auseinandergesetzt habe ich mich dann erst mit dem Tod von meinem Papa tatsächlich, weil ich den ja auch ein Jahr gepflegt hatte. Also da hatte ich ja diese Doppelbelastung Pflege sogar. Deswegen habe ich mich da dann erst damit auseinandergesetzt, was das auch ja, bedeutet, ein junger Mensch zu sein, der solche Sachen macht.
Solche Sachen wie beide Elternteile zu pflegen. Ach so, apropos Doppelbelastung.
Dann gehe ich immer früh oder vormittags halt rüber, gehe mit dem Hund Gassi. Hab jetzt erst mein Promotionszeug gemacht, dass ich dann mit dem Hund und einkaufen, genau. Und dann hat die Mama jetzt geschrieben, ob es nicht vielleicht gut wäre, dass ich sie vorher dusche, vor dem Banktermin, dass sie dann nicht so, weil sie sich da so ein bisschen vollgekleckert hat, hat sie gemeint. Genau.
Okay, ich verstehe.
Also es ist viel zu tun.
So, willkommen im Alltag von Eva. Mir wird schon beim Zuhören schwindelig. Eva ist echt so eine Person, die den ganzen Raum zum Strahlen bringt, wenn sie reinkommt. Sie ist 26 und pflegt schon ihr halbes Leben lang ihre Mama. Die hat eine psychische Erkrankung. Und nebenbei macht Eva gerade ihren Doktor. Ich bin geflasht. Eva ist eine absolute Anpackerin.
Und jetzt gehen wir einkaufen, oder
jetzt
was?
Jetzt gehen wir einkaufen, aber sowas von. Und wir nehmen am besten einen Wagen, weil den Fehler machen wir nicht.
Anders als ich geht Eva gar nicht gerne einkaufen. Das ist mehr so eine Sache, die sie abhaken muss. Und auf der Einkaufsliste stehen meistens ein paar Standardsachen.
Also, und zwar isst die Mama gerne das hier. Das sind hier so diese Salate.
Wie ist das mit dem Kochen? Also kocht sie selber deine Mama oder kocht ihr mit ihr oder wie läuft das?
Ja, also mein Bruder ist ja auch noch daheim und der ist eigentlich dann so der, der drüben kocht es. Genau. Und dann isst sie ja eben, wie gesagt, gerne Kuchen und Kefir und genau.
Drüben sagt Eva, weil sie mittlerweile ein paar Minuten entfernt mit ihrem Freund in einer eigenen Wohnung lebt. Die Einkäufe bringen wir aber zu ihrer Mama und zu ihrem Bruder nach Hause.
Kannst du trotzdem deine Sorgen ganz gut abstellen, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht mehr zusammen wohnt? War das schwierig für dich, als du ausgezogen bist?
Ja, auf jeden Fall. Also als ich ausgezogen bin und gerade als ich ja das erste Mal ausgezogen bin, bin ich ja nach Würzburg gezogen. Und das war schon irgendwie schwierig für mich, muss ich sagen, weil ich dann einfach wusste, hey, ich bin nicht direkt da, wenn irgendwas ist. Das Problem war halt auch, dass dann da eben auch manchmal so Hiobsbotschaften kamen, irgendwie wie das, keine Ahnung, mein Papa reanimiert werden musste und sowas, ne? Aber ich kann das schon noch manchmal ab, also oder mittlerweile besser auch abstellen irgendwie und versuche da wieder zu vertrauen, dass es auch gute Tage gibt, ja.
Doch ich weiß noch nicht, was ich jetzt will. Und dass Druck von außen mir nicht weiterhilft. Bin nicht am Ende meiner Reise, sondern mittendrin. Ich bin gerade in einer Zwischenphase. Zwischen ich hab alles und ist alles schwierig gerade. Zwischen ich bin voll erwachsen und noch Teenager. Zwischen mir egal und das will Konsequenzen haben.
Wirklich, ich bewundere Evas Einstellung zum Leben und ihren Mut. Weil, ganz ehrlich, das, was die Familie erlebt hat, das ist krass. Evas Bruder war nämlich derjenige, der ihren Papa reanimieren musste. Generell, die beiden sind immer für die Family im Einsatz, haben erst beide Elternteile gepflegt, dann ihren Papa verloren. Der Zusammenhalt in dieser Familie ist wirklich immens.
So, wir sind jetzt quasi hier an deinem Elternhaus. Was für Erinnerungen verbindest du so mit dem Ort?
Also viele, viele schöne. Ja, es ist einfach mein Zuhause.
Aber ich finde es so schön, dass du so viele oder eigentlich nur schöne Erinnerungen damit verbindest. Auch wenn das für dich ja auch ein Stück weit Verantwortung immer bedeutet hat, seit du 13 warst.
Ja, voll. Natürlich auch. Aber man muss auch dazu sagen, als Kind bist du dir dessen überhaupt nicht bewusst. Hätte da jetzt jemand gesagt, hier, Kind mit Pflegeverantwortung, hätte ich gesagt, ey, was für ein Zeug irgendwie. Also auch wenn hier, weiß ich nicht, ein Pflegebett steht. Ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so schwarzmalerisch irgendwie. Ich habe schon immer versucht, immer optimistisch zu bleiben, weil ich auch einfach glaube, dass das einen irgendwie auch motiviert.
Wir bringen jetzt nur kurz die Einkäufe rein.
Hallo, freut mich.
Hallo.
Hi.
Ja.
Schön, Sie kennenzulernen.
Und holen direkt den Hund bei ihrer Mama für die Gassi-Runde ab.
Oh, komm.
Da freut sich jemand.
Also, dann gehen wir erstmal los.
Tschüss.
Bis dann.
Jetzt hast du aber schon immer einen ganz schönen straffen Tagesablauf, oder?
Ja, da sagst du was. Das ist wirklich so. Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, manchmal, wenn so andere Leute erzählen, so, oh ja, und da müssen sie das und das machen, da denke ich mir, haha, ist ja witzig.
Habe ich schon vor 7 gemacht.
Ja, genau, so ungefähr. Ich bin jeden Tag hier drüben bei meiner Mama natürlich. Wie soll ich das auch anders machen?
Wie war denn die Situation für dich jetzt nochmal anders, als dein Papa auch da war und auch pflegebedürftig war?
Also zwei Pflegesituationen bedeutet natürlich auch einfach eine Doppelbelastung Pflege. Ne? Ich habe quasi all das gemacht, was gesunde Leute halt einfach selber machen würden. Oder genau, oder was vielleicht dann bei anderen zum Beispiel eine Ehefrau jetzt zum Beispiel übernehmen würde oder so, ne? Macht der Hund.
Lenchen, klein, weiß, super flauschig, läuft glücklich durch die sonnigen Weinberge und wir reden über Bürokratie. Über Pflegeleistungen und Anträge und ich finde, dass das ganz schön kompliziert ist, da durchzublicken.
Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass die Internetseiten so strukturiert sind, dass es auch einfach ganz klar dasteht, hey, als erstes machst du das und das, dann machst du das und das und dann machst du das und das, so ein Schritt für Schritt und nicht so ein, ich muss mir irgendwie überall meine Sachen zusammensammeln irgendwie. Auch vielleicht darauf achten, dass es in leichter Sprache zum Beispiel formuliert wird. Einfach, dass die Barrieren so klein wie möglich gehalten werden. Da habe ich mich halt dann reinlesen müssen irgendwie, ne? Da erweitert man dann schon auch seine Kompetenzen irgendwo.
Also ja, du hast einfach ganz viel Spezialwissen dir angeeignet, medizinisches, aber auch was irgendwie Anträge angeht, was andere Menschen in deinem, meinem, unserem Alter überhaupt nicht haben.
Ja, genau. Ist auch irgendwie so ein bisschen einfach meine Botschaft, dass man auch einfach sehr gerne stolz darauf sein darf, was man alles geleistet hat und immer noch leistet. Was man da einfach alles zusätzlich gemacht hat in seinen jungen Jahren.
So, und an der Stelle kickt jetzt vielleicht eure Anxiety, was Behördenkram, Briefe und sowas angeht. Oder ihr denkt, okay, größten Respekt für das, was Jankara leisten. Aber wie kann das sein, dass es so viele Familien gibt, die Krankheit und Pflege mit sich selbst ausmachen oder ausmachen müssen? Dazu hat mir Petra von Jankara Coach auch was erzählt.
Die zentrale Antwort ist eigentlich, dass die Familie sich erstmal wünscht, alleine die Kraft zu haben, diese Situation zu bewältigen. Man hat ein einschneidendes Erlebnis in der Familie und man möchte zusammenhalten. Und das ist aber natürlich auf der anderen Seite auch das Verfängliche, dass man eben manchmal nicht erkennt, wo sind die Grenzen, wo schaffen wir es nicht mehr alleine. Das ist häufig gar nicht bekannt in den Familien, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt. Und deshalb tut man sich dann auch so schwer, sich vorzustellen, dass es eine Hilfe gibt, die einem tatsächlich Erleichterung verschaffen könnte. Und es ist einfach auch so, es ist schambesetzt, die Angst, dass die Familie in ihrem System, in dem sie ja funktionieren, auseinandergerissen wird. Und häufig, gerade wenn jetzt wirklich kleinere Kinder auch in der Familie sind, besteht die Angst, dass das Jugendamt die Kinder aus der Familie nimmt.
Es geht also um familiären Zusammenhalt, um Ängste, um Scham. Pflege ist ja auch einfach intim. Und die verändert sich auch mit den Jahren.
Häufig merkt man gar nicht, wie man von einer Stufe in die nächste, in die noch schwerere und in die eigentlich dann nicht mehr zu ertragende Situation gerät. Und man verpasst dann manchmal auch den Punkt, wo man sagen muss, jetzt geht's so nicht mehr, wie wir es bisher gemacht haben. Jetzt müssen wir uns Hilfe suchen oder Unterstützung suchen.
Es war bei dir ein Cappuccino oder ein
Cappuccino,
Cappuccino. Mit Kuh oder Hafer?
Cool.
Bei dir ein Tee?
Ja, genau.
Über genau diesen Punkt in der Zukunft habe ich mit Laura im Café auch gesprochen. Und ich bin ehrlich, zu fragen, was eigentlich passiert, wenn Laura das nicht mehr alleine packen sollte mit der Pflege, weil es ihrer Mama schlechter geht, das hat mich schon Überwindung gekostet.
Ich glaube, das war auch, ist eins der wichtigsten Sachen auch, wenn man so viel Verantwortung hat, dass man eigene Grenzen hat, wo man halt irgendwie wirklich so klar definieren kann, okay, da ist so ein Punkt, wo ich das alles nicht mehr so stemmen kann, wie es ist. Und gerade ist, bin ich so nah an der Grenze, würde ich sagen, weil halt einfach echt viel meiner Zeit und meines Lebens halt irgendwie drauf geht. So, ich will jetzt nicht direkt so drastische Schritte machen, wie sie ins Pflegeheim stecken, sondern halt irgendwie so eine Zwischenlösung eigentlich finden, eben mit Tagespflege. Einfach, dass man da mehr Unterstützung hat und einfach auch mehr Zeit. Also wirklich einfach gucken, wie es der Mama geht, wie viel Pflege sie braucht und wie viel Zeit das kostet.
Laura ist extrem reflektiert, was ihre Situation angeht. Ich merke ihr an, dass sie eine Person ist, die ganz viel nachdenkt, dass sie immer versucht, so die besten Entscheidungen für ihre Familie zu treffen, alles zu regeln, erst die anderen, dann sie selbst. Und sie weiß auch, neben Studium, Pflege und einem Ehrenamt fehlt mehr Me-Time. Für Eva sind ihre Hobbys, Sport und ihre Beziehung ein wichtiger Ausgleich. Und von ihr lerne ich, trotz Pflegebelastung war nicht ihr komplettes Aufwachsen belastet.
Würdest du sagen, du hattest aber eine schöne Kindheit und Jugend?
Auf jeden Fall. Zu 1000%. Und das hoffe ich, dass es viele Leute sagen können, die auch junge Pflegende sind, dass sie trotzdem sagen können, ich hatte eine schöne Kindheit.
Und einen ganz besonders wertvollen Moment aus ihrer Schulzeit, den teilt Eva auch noch mit mir.
Ja, besonders schön fand ich einfach, dass bei der Abi-Verabschiedung meine Mama dabei war. Das fand ich richtig schön. Da muss ich fast heulen. Ja. Ja, weil es einfach, weil ich so stolz auf mich war. Und ich da einfach gerne meine liebsten Menschen um mich herum haben wollte. Und da war sie dabei. Und da bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Ich glaube, das weiß sie gar nicht so. Ja. Genau, und ich habe gedacht, ich schaffe es ohne Weinen. Aber eigentlich wusste ich, dass ich es nicht schaffe. Gerade bei solchen emotionalen Momenten. Ey, was stellst du denn hier für Fragen, Larissa?
Was soll ich sagen? Journalistische Distanz am Arsch. Da kommen mir halt auch ein paar Tränen. Ja, Familie, Krankheit, das sind einfach emotionale Themen. Ich bin gerade extrem dankbar dafür, dass meine Eltern gesund sind. Pflege habe ich bisher nur bei meinen Großeltern erlebt und einfach war das nicht. Eva hat auch noch einen Rat für alle, die sich in dieser Folge wiederfinden und die vielleicht auch Young Carer sind.
Wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie merken, es geht nicht mehr, dass sie sich auf jeden Fall professionelle Hilfe holen. Das ist ganz wichtig und einfach auf sich aufpassen. Also auch erstmal gucken, geht's mir gut, weil nur wenn es mir gut geht, kann ich auch für andere da sein. Und das ist ganz wichtig, auch Sachen für sich zu machen, einen gewissen Ausgleich zu haben, einfach festzustellen, okay, was mache ich gerne, auch einfach mal sich zu trauen. Ganz viel ist auch einfach Überwindung oder einfach Mut, den man braucht. Und ich bin sicher, dass das in Jugendlichen oder in Kindern oder in jungen Erwachsenen einfach viel mehr drinsteckt, als man vielleicht glaubt. Und ihr schafft das, ganz sicher.
Ich bin schwer beeindruckt von Eva, von Laura und allen Young Carers, die so viel leisten und dabei so oft übersehen werden. Ich bin frustriert, dass es ihnen schwer gemacht wird in einer Welt voller Bürokratie. Dass sie so früh erwachsen sein müssen. Manchmal sogar schon mit 13. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und abonniert das Y-Kollektiv. Das würde uns voll helfen. Wir freuen uns auch über Feedback oder Kritik. Unsere Mailadresse findet ihr in den Shownotes oder ihr könnt auch gerne bei Instagram eine Nachricht schreiben. In 2 Wochen gibt's dann hier wieder eine neue Reportage und bis dahin empfehlen wir euch noch diesen neuen Podcast, die vielleicht letzten Tage der Menschheit. Podcast-Autor Jannis Funk ist nämlich gerade Papa geworden und seine Tochter wird ziemlich wahrscheinlich noch das 22. Jahrhundert miterleben. Also fragt sich Jannis, was in der nächsten Zeit wohl so auf seine Tochter zukommt. Zum Beispiel, was der Klimawandel bedeutet oder was künstliche Intelligenz mit uns machen wird. Die vielleicht letzten Tage der Menschheit, diesen Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek oder ihr klickt auf den Link in unseren Shownotes.